geliebte Jugend, das ist doch wieder so schön, Jugend zu feiern. Und wie ihr seht, ist der Raum voll. Das heißt, wir müssen schon wieder einen neuen Raum renovieren. Und das ist auch immer wieder schön, wenn Werner Braun uns begrüßt, da ist der Lobpreis immer gleich doppelt so laut. Geliebte Jugend, heute ist ganz komisch, ich muss mich auch so zur Seite drehen. Irgendwie. Vielleicht bauen wir noch so eine zweite Etage hier. Heute beginnt eine neue Predigtserie. Und es ist für mich eine sehr besondere Predigtserie. Und wir werden zahlreiche Predigten über eine einzige Predigt behandeln. Das ist nicht irgendeine Predigt, sondern es ist die Predigt. Es ist nicht irgendein Prediger, sondern es ist der Prediger. Wir werden viele Monate in der Bergpredigt verweilen. Und Spurgeon wurde viele Male der Prince of Preachers genannt. Aber das stimmt nicht ganz, denn der Prince of Preachers ist nur Jesus allein. Und Spurgeon möchte ich sagen mit den Worten von unserem geliebten Ältesten, Andreas Wiens, sorry Bro. Die Bergpredigt ist die erste aufgeschriebene und wahrscheinlich vollständige Predigt unseres Herrn. Auch wenn er vorher auch schon gepredigt hat, zeigt das doch die Wichtigkeit von dem Bibeltext, den wir die nächsten Monate betrachten werden. Vielleicht fragt sich einer, Monate? Aber keine Sorge, vielleicht jetzt auch Jahre. Aber wir müssen uns hier keine Sorgen machen, denn wir haben hier die Worte unseres Herrn Jesus selbst. Wir haben, natürlich ist die ganze Bibel das Wort Gottes, aber hier haben wir eine Predigt höchstpersönlich von unserem Herrn und Heiland. Und er schneidet so viele Themen an, in so einer Tiefe, dass ich euch verspreche, dass es an keiner Stelle langweilig wird. Und wenn es langweilig werden sollte, liegt es nicht an dem Bibeltext, sondern an dem Prediger. Aber das wisst ihr. In einem Kommentar habe ich Folgendes gelesen über die Bergpredigt. In diesem Massiv werden immer neue Gipfel und immer neue Tiefen entdeckt. Eine erschöpfende Erklärung gab es bisher noch nicht und wird es wohl auch nicht geben. Während unserer Predigtserie wollen wir einige dieser Tiefen, einige dieser Gipfel erklimmen. Und bei weitem werden wir nicht alles schaffen. Der Plan für heute sieht Folgendes vor. Wir betrachten zunächst den Kontext der Bergpredigt und dann werden wir nur die erste Seligpreisung behandeln. Und die nächsten Wochen werden wir jeweils eine Seligpreisung uns vorknüpfen. Der Titel für heute lautet Der einzige Weg zur Glückseligkeit. Sei arm im Geist. Herr Jesus, wir kommen vor dich. Herr, und wie haben wir diese Texte gerade geliebt, die wir gesungen haben. Und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln. Herr, und genau das haben wir hier vor uns. Wie der allmächtige Gott als Kind kam. Und du bist aufgewachsen als Mensch, unter Sündern, ohne Sünde. Und du gibst uns hier so ein kostbares Wort, als du auf der Erde warst. Herr, und mich erfüllt es mit Dankbarkeit. Und gleichzeitig weißt du, was in meinem Herzen ist, Herr. Dass es einfach erschütternd ist, Herr Jesus, wie wenig geistliche Armut wir doch haben. Beziehungsweise, wie wenig wir davon erkennen. Und wie oft wir meinen, geistlich reich zu sein und so uns unserer geistlichen Reife rühmen und stolz sind. Gott, und ich bitte dich einfach, dass du uns vergibst, dass du mir vergibst, Jesus, und dass wir heute einfach erkennen, wer wir sind vor dir. Und dass wir gleichzeitig erkennen, wer du bist. Vater, ich bete darum, dass du uns heute den Weg zur Glückseligkeit auftust. Dass wir verändert werden. Dass wir aufhören, nach Glückseligkeit, nach weltlicher Glückseligkeit zu streben, die nichts anderes ist als Unerfülltheit. Herr, bitte führe du uns heute zu frischem Wasser, zu grünen Auen und lass uns einfach Leben erfahren. Denn vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle. So segne dein Wort in uns und die Zeit zusammen. In Jesu Namen. Amen. Und bevor wir anfangen, möchte ich noch eine Begebenheit erzählen. Der Titel lautet: Der einzige Weg zur Glückseligkeit. Wir haben in den USA etwas erlebt. Und zwar, wir waren im Hotel und dann ist etwas ganz, ganz Blödes passiert. Wir hatten Mietautos und dann ist uns ein Schlüssel in den Fahrstuhl innen drin reingeflogen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Schlüssel nicht mehr auffindbar. Und da ist uns aufgefallen, wie wichtig so ein Schlüssel ist. Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen Schlüssel zu finden. Und ohne diesen einen Schlüssel waren wir aufgebracht. Wir konnten nicht ins Auto. Das Auto hätte aufgebrochen werden müssen. Und wir hätten es nicht fahren können, weil uns der Schlüssel gefehlt hat. Auch die Autovermietung hatte keinen zweiten Schlüssel. Also dieser eine Schlüssel war zentral für unsere Reise. Und ohne diesen Schlüssel hätten wir so nicht weitermachen können. Aber der Herr hat geschenkt, dass wir ihn wieder gefunden haben. Gott sei Dank. Und Gott gibt uns heute den Schlüssel zur Glückseligkeit. Ich hoffe, du hörst zu. Wir lesen die ersten zwei Verse der Bergpredigt, die uns mit hineinnimmt in den Kontext. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Bis dahin. Jesus beginnt seinen Dienst einige Verse vorher. Das sehen wir in Vers 17, da heißt es: Von da an begann Jesus zu predigen. Sein Dienst beginnt mit Lehre. Und wir sehen durch das gesamte Matthäusevangelium, wie wichtig die Lehre für unseren Herrn ist. Und auch für Matthäus, der das Evangelium aufgeschrieben hat. Immer wieder heißt es, er lehrt. In Kapitel 4 passiert außerdem am Ende noch etwas anderes, nämlich er heilte viele Kranke. Er heilte alle Kranken unter dem Volk. Und so ist das Resultat von seiner Lehre und von seinen Wundern, Ende Vers 24 und Vers 25, es folgten ihm viele Menschen. Und diese Menschen begegnen uns gleich im nächsten Kapitel, in Kapitel 5. Jesus sieht diese große Volksmenge. Und so wie Jesus ist, er kümmert sich um die Menschen. So oft sehen wir, wie Jesus den Menschen genau das gibt, was sie brauchen. Mal ist es Brot und Fisch, mal ist es ein hartes Wort, mal ist es geistliche Nahrung, beziehungsweise immer geistliche Nahrung, mal ist es Heilung. Und oft lesen wir diesen Vers, und als er sie sah, wurde er innerlich bewegt. Jesus hatte Mitgefühl mit der Menge, der Schafsherde ohne Hirte. Er sieht sie und seine Reaktion ist, er steigt auf den Berg. Den genauen Ort können wir leider nicht mehr genau rekonstruieren, aber es wird vermutet, dass er auf einer Erhebung am Nordrand des Sees Genezareth in Nordisrael, nähe dem Ort Tabgha, die Bergpredigt hielt. Eine wunderschöne Aussicht auf den See Genezareth, umgeben von Feldern. Einige haben sich gefragt, warum stieg er auf einen Berg? Ich habe in einer Auslegung gelesen, nun, er wollte alle abhängen, die es nicht ernst mit ihm meinten. Nun, ich glaube, das ist nicht seine Intention gewesen. Ging er auf den Berg, weil es seine Gewohnheit war, dort Zeit zu verbringen? Oft lesen wir Verse wie, nach seiner Gewohnheit ging er auf den Berg, um zu beten. Aber auch das steht, denke ich, hier nicht im Zentrum. Ich denke, der Grund ist einfach viel, viel einfacher, nämlich, damit ihn die Volksmenge sehen kann und er die Volksmenge. Genauso wie die Schafe den Hirten sehen, so sehen die Menschen hier Jesus. Und er sieht sie. Als nächstes sehen wir, er setzt sich. Nach der Synagogenpraxis der damaligen Zeit war es üblich, dass die Rabbiner im Stehen die Schrift vorlasen, sich anschließend hinsetzten und demütig im Sitzen lehrten. Das Interessante, was wir hier haben, Jesus lehrt außerhalb der Synagoge. Und Jesus liest nicht zuerst etwas aus dem Wort Gottes, also aus dem Alten Testament vor, sondern er setzt sich direkt. Und er spricht Worte Gottes. Als nächstes treten die Jünger zu ihm. Wer ist damit gemeint? Jedes Mal, wenn die 12 Jünger erwähnt sind oder die Apostel, dann wird das explizit erwähnt. Hier dürfen wir den Begriff Jünger nicht zu eng fassen. Hier sind alle gemeint, die Jesus wirklich nachfolgten. Gehörte jeder aus der Volksmenge zu seinen Jüngern? Das denke ich nicht. Sonst hätte es Matthäus nicht unterschieden. Nun, die Frage stellt sich, an wen ist die Bergpredigt gerichtet? Und die Antwort darauf ist primär an die Jünger Jesu. Zahlreiche Male spricht Jesus seine Jünger an, indem er spricht, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das sind nur Ausschnitte und das trifft einzig und allein auf die Jünger Jesu zu. Aber auf alle Jünger. Das heißt, wenn du hier bist und du zu Jesus gehörst, dann predigt der Herr zu dir. Zu uns als Hoffnungskirche Jugend. Aber trotzdem schließt er die Menge, die nicht geretteten Menschen zu dem Zeitpunkt, nicht einfach aus. Sondern am Ende warnt er sie und sagt, wer meine Rede hört und sie nicht tut, gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand baute. Und es kamen die Fluten und der Fall war sehr groß. Luther sagte, die Bergpredigt ist Unterricht für das Reich zur Rechten. Damit meint er die Gemeinde. Und wir können uns das folgendermaßen vorstellen. Jesus lehrt hier seine Jünger. Seine Jünger sind in der ersten Reihe und alle, die nicht seine Jünger sind, treten als Gast herzu und hören ebenfalls zu. Die letzte Anmerkung, bevor wir in die Bergpredigt wirklich einsteigen. Es heißt hier zum Schluss in Vers 2, Jesus tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Drei Verben werden hier verwendet, um eine Sache zu beschreiben, nämlich Jesus lehrte. Und auch hier sehen wir wieder, wie wichtig es ist, wie wichtig die Lehre für den Herrn ist. Und das sehen wir auch in dem vorangegangenen Kapitel. Sein Dienst begann mit Lehre und Vers 23, er lehrte und predigte und danach heilte er, beachtet die Reihenfolge, und Achtung, am Ende von Kapitel 4, nachdem er viele geheilt hatte, hieß es nicht, und sie wunderten sich darüber, aber es heißt am Ende der Bergpredigt, und sie verwunderten sich über seine Lehre. Immer wieder diese Betonung, die Lehre, die Lehre. Und weil Jesus so viel Wert auf die Lehre legt, wollen wir es auch tun. Und deswegen wird die Predigtzeit verdoppelt. Warum lacht ihr? Als nächstes steigen wir ein in die Bergpredigt und ich halte euch hier vor Augen, Leute. Das ist die Predigt. Die beste Predigt, die jemals gehalten wurde. Hier predigt der Schöpfer selbst. Die Themen, die er auswählt, sind höchst relevant für dein Leben. Niemand kennt den Menschen besser als er und das, was er redet, ist vollkommene Wahrheit. Ich hoffe, wir zittern vor dieser Predigt. Und ich hoffe, wir hören zu. Wir lesen Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Himmelreich. Dieser Vers hat eine ganz einfache Gliederung. Erstens der Zustand, zweitens auf wen dieser Zustand zutrifft und drittens warum. Erstens Zustand, zweitens auf wen trifft das zu und drittens warum. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, Zustand. Das erste Thema, das unser Herr in seiner Predigt aufgreift, ist ja das erste Wort, das er sagt, glückselig. Leute, niemand kennt den Menschen so gut wie der, der den Menschen gemacht hat. Jesus weiß ganz genau, dass wir unser Leben lang nach Glückseligkeit streben. Egal, was wir machen. Er hat dieses Streben nach Glückseligkeit in unser Herz gelegt. Ich gebe euch ein Beispiel. Das neue Jahr. Heute erste Jugend im Jahr 2022. Und ihr habt euch Vorsätze gemacht. Und was ist das Ziel davon? Es soll dir besser gehen. Du willst glücklich sein. Und ich weiß auch, einige denken sich hier gerade, ich habe mir keine Vorsätze gemacht. Und warum hast du das gemacht? Damit es dir besser geht, wenn du sie nicht erreichst. Damit wir uns nicht so schlecht fühlen über unsere nicht erfüllten Vorsätze. Also egal, was wir machen, es ist immer dieser Drang da, Glückseligkeit zu finden. Zufrieden zu sein. Und der Mensch sucht sein Leben lang nach der Antwort auf diese Frage, wie werde ich glückselig? Und er hat sie nicht gefunden. Gehen wir auf die Straße, fragen wir die Leute, hey, wie wird man glücklich? Wir fragen 10 Leute und ich verspreche dir, 10 unterschiedliche Antworten werden wir finden. Und Jesus, was macht er hier? Innerhalb von wenigen Sekunden beantwortet er eine Frage, die die Menschheit seit Jahrtausenden nicht beantworten kann. Ich habe ein kleines Beispiel. Ihr kennt vielleicht den Film Streben nach Glück. Und hier geht es um einen Mann, der nicht so gute Entscheidungen getroffen hat zunächst in seinem Leben, sehr arm ist und dann entscheidet, einen richtig guten Job anzufangen. Und das kostet ihn richtig viel Mühe. Am Ende schafft er es. Und als einziger von 100 Leuten bekommt er den Job. Und dann heißt es im Film, ich zitiere, wo er spricht, und dieser klitzekleine Abschnitt heißt Glückseligkeit. Das ist es, was die Welt unter Glückseligkeit versteht. Ein kurzer zeitlicher Abschnitt, der abhängig ist von den Umständen. Und nach dieser Auffassung müsste der Vers 3 von Jesus eigentlich lauten, glückselig die, die alles im Leben erreichen, was sie wollen. Ihre ist das Reich der Himmel, aber nur für einen klitzekleinen Augenblick. Und die Glückseligkeit, die unser Herr hier meint, geht so unendlich viel tiefer und ist so anders als die Glückseligkeit, die die Welt anbietet. Jesus zeigt uns hier in der Bergpredigt einen Zustand der Glückseligkeit. Nicht einen Moment, einen Zustand. Und welche Glückseligkeit meint Jesus hier? 9-mal benutzt er dieses Wort, um die Leere unseres Herzens zu füllen und uns vor Augen zu malen. Das ist der einzige Weg zur Glückseligkeit. 9-mal beantwortet er dieses Verlangen des menschlichen Herzens. Jetzt pass auf, dieses Wort glückselig wird benutzt, um Gott selbst zu beschreiben. Psalm 68, Vers 36 heißt es, gesegnet, das ist das Wort, gesegnet ist Gott. Psalm 72, 18, gesegnet sei der Herr. Dasselbe, Psalm 119, Vers 12. Und dann nochmal 1. Timotheus 1, 11, da heißt es, der glückselige Gott. Was immer dieses Wort bedeutet, das Wort Gottes zeigt uns, das ist wahr für Gott selbst. Es trifft zunächst nur auf Gott zu. Es gibt nur ein Wesen, das völlige Glückseligkeit besitzt, nichts braucht, vollkommen unabhängig ist. Und das ist Gott selbst. Und das Atemberaubende ist hier, Jesus benutzt genau dieses Wort, um den Menschen zu beschreiben. Er sagt hier nicht, glückselig ist Gott, sondern er sagt, glückselig die Armen im Geist. Und beschreibt damit den Menschen. Wie kann das sein? 2. Petrus 1, Vers 4, da heißt es, wir sind Teilhaber geworden der göttlichen Natur. Mit anderen Worten, der einzige Weg zur Glückseligkeit ist der Weg zu Gott, der Quelle der Glückseligkeit. Wahre Glückseligkeit ist nur in Gott und in allen, die ihm gehören. Somit gelten die Seligpreisungen ausschließlich den Christen. Sehr exklusiv. Wisst ihr, wir sehen hier noch so etwas Wunderbares im Text. Gott will, dass wir glücklich sind. Sonst würde er das nicht schreiben. Gott will, dass wir glücklich sind. Und wie überaus gnädig ist das von ihm. Wisst ihr, es wäre überaus gnädig von ihm zu sagen, okay, ich rette euch für die Ewigkeit, Aber dafür erleidet ihr hier auf der Erde größte Qual, Trübsal, kein Glück, Bosheit, Depression, das volle Programm. Aber dafür rette ich euch in Ewigkeit. Das wäre doch überaus gnädig, oder? Aber der Herr ist noch so viel gnädiger und sagt, ja, ich rette euch für die Ewigkeit. Und ja, ich erfülle euch mit absoluter Glückseligkeit bereits hier auf der Erde. Wie gnädig. Wisst ihr, und das heißt hier nicht im Text, ihr werdet Glückseligkeit erleben, glückselig sein, sondern es ist ein Zustand, der uns jetzt in Gott geschenkt ist. Es ist der Zustand der Christen. Und deswegen kann ich dich fragen, bist du glücklich? Und zwar jetzt. Und wenn es dir geht, wie mir oft, dann ist da so ein kleines Wenn in deinem Kopf. Wenn ich das Abi habe, wenn Ausbildung vorbei, wenn ich meine Prüfung habe, wenn ich endlich verheiratet bin, oh, dann habe ich Glückseligkeit hoch 10. Wenn ich gesund bin. Und wir wissen alle, dieses Wenn ist nie zufrieden. Bist du jetzt glückselig? Inmitten von Problemen. Inmitten von Dingen, die nicht so laufen, wie du es dir wünschst. Inmitten von Krankheit. Inmitten von Verfolgung. Leute, und wenn wir diese Glückseligkeit nicht erleben, dann suchen wir in dem, was nach dem Wenn kommt, unsere Erfüllung. Und wir wissen, dieser Versuch ist absolut vergeblich. Physische Dinge, Dinge dieser Welt, können die Seele nicht berühren, geschweige denn erfüllen. Es ist so, wie wenn ich probiere, Öl auf die Seele zu schütten. Es ist so, wie wenn ich Balsam nehme, das ich sehen kann, und probiere, meine Seele damit einzureiben. Es geht nicht. Physische Dinge berühren nicht unsere Seele. Beispiel von Thomas Watts. Genauso wenig wie ein Blatt Papier eine abgefeuerte Patrone aufhalten kann, genauso wenig können irdische Dinge die Seele befriedigen. Dinge dieser Welt können unsere Seele nicht berühren. Und wie treffend hat das C.S. Lewis es ausgedrückt, dass uns nichts in dieser Welt befriedigen kann, zeigt uns, dass wir für eine andere Welt geschaffen wurden. Und alles läuft hier auf eine Frage hinaus, nämlich, wem glaubst du mehr? Glaubst du mehr der Welt oder glaubst du mehr Gott? Denn beide bieten dir einen Weg zur Glückseligkeit an. Und diese Wege sind absolut entgegengesetzt. Und heute wünsche ich mir, dass wir heute neu dem Herrn vertrauen, dass wir ihm glauben und nicht der Welt, dass wir zu uns selbst predigen, wenn die Versuchungen kommen, dass wir sagen, nein, das ist nicht der Weg zur Glückseligkeit, das wird mich leer lassen, die Sünde wird mich nur umstricken. Es ist der Weg des Herrn, der mich erfüllt. Somit sind wir bei der Frage, wem gehört diese Glückseligkeit? Somit sind wir auch beim zweiten Punkt. Wer erfährt nach Gottes Weg wahre Glückseligkeit? Und Jesus sagt es, die geistlich Armen. Und wie absolut nicht nachvollziehbar ist dieser Weg für die Welt. Viele Bücher wurden geschrieben, wie man die Glückseligkeit findet. Bücher, die vielleicht den Titel tragen, glücklich durch Erfolg. Glücklich wirst du, wenn du wohlhabend bist. Wenn du begehrt bist, du brauchst Einfluss. Du bist glückselig, wenn du die Person bist, die sich alles nehmen kann, wann sie will, wie sie es will, wie viel sie es will. Du bist glückselig, wenn du derjenige bist, mit dem sich niemand anlegen will. Das ist die Glückseligkeit, die die Welt dir verspricht. Das ist die weltliche Vorstellung. Wisst ihr, und wie dankbar können wir sein für das Beispiel von Salomo, der all das hatte, alles und darüber hinaus. Und was sagt er? Eitelkeit der Eitelkeiten. Und Jesus, sein Weg der Glückseligkeit ist so anders, schockierend anders. Jesu Weg zur Glückseligkeit würde nicht den Buchtitel tragen, How to Become Successful. Vielmehr würde es den Buchtitel tragen, How to Become Nothing. Versucht mal so ein Buch zu vermarkten. Wahrscheinlich werdet ihr kaum jemanden finden, der es kaufen wird. Werde zu nichts, und finde Glückseligkeit. Wie arm sind die, die denken, reich zu sein? Vielleicht erinnert ihr euch an die Gemeinde Laodicea. Ich bin reich, ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und Jesus sagt ihr, du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Und Spurgeon sagte, wie reich sind die, die sich selbst für arm halten? Hier denkt ihr vielleicht an die Gemeinde von Smyrna. Ich kenne deine Armut, sagt der Herr, aber du bist reich. Wieder zitiere ich Spurgeon, der sagte, die Armut ist ein Juwel. Unter dem Gewand der geistlichen Armut sitzt ein Gewand aus purem Gold. Und das muss uns vor Augen sein. Wisst ihr, es hat einen Grund, warum Jesus gerade diese Glückseligpreisung als allererstes wählt. Ich gebe euch zwei Gründe. Der erste Grund ist von Spurgeon, der sagte, es ist die erste Erfahrung, die ein Mensch macht, wenn er gläubig wird. Niemand kommt zu Gott, der denkt, geistlich reich zu sein. Niemand kommt zu Gott und wird Christ, der denkt, ich muss nichts, ich habe viel zu bringen, ich bin jemand, Gott muss mich mögen. Nein, vielmehr kommen die zu Gott, die denken, die wissen, ich habe nichts zu bringen. Ich brauche ihn. Ich brauche einen Retter. Das ist es, was geistliche Armut bedeutet. Dass du weißt, du hast nichts und du brauchst alles. Du brauchst ihn. Und niemand ruft zu Gott, bevor er nicht geistlich arm ist. In der Bibel finden wir zwei Sorten von Armut. Die eine Armut ist, du arbeitest und kannst mit dem, was du bekommst, gerade so überleben. Die andere Armut in der Bibel ist, dass du so arm bist, dass selbst das, was du erarbeitest, dir nicht ausreicht. Und dass du betteln musst. Leute, und genau das ist das, was die geistliche Armut beschreibt. Dass wir Bettler sind vor dem Herrn. Ein weiterer Grund, warum gerade das die erste Glückseligpreisung ist, weil ich denke, dass gerade dieser Punkt Gott besonders angenehm ist. Es gibt ein Gegenstück dazu, das sehen wir in Sprüche 6, 17. Und da wird genau das Gegenteil als erstes genannt. Und da ist die Rede von, was ist dem Herrn ein Greuel? Und hier heißt es, stolze Augen. Und hier sehen wir, der Weg der Welt und der Weg Gottes zur Glückseligkeit sind vollkommen entgegengesetzt. Die Welt sagt dir, stolze Augen ist etwas, worauf du stolz sein kannst, was du zeigen kannst. Stolze Augen sind ein Gräuel vor Gott. Auf der anderen Seite ist Gott, der sagt, werde zu nichts, sei geistlich arm und du findest Glückseligkeit. Und genau das belacht die Welt. Die Welt sagt uns, Selbsterfüllung führt zur Glückseligkeit und Gott sagt uns, Selbstentleerung führt uns zur Glückseligkeit. Und Spurgeon sagte, bevor du nicht von dir selbst entleert bist, kannst du nicht mit Gott erfüllt sein. Und Christus ist uns niemals wertvoller als dort, wo wir wissen, dass wir geistlich arm sind. Und es ist der Stolz, der uns blind macht und uns denken lässt, wir wären reich. Stolzen Augen bleiben die Reichtümer Christi für immer verborgen. Es ist leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als dass ein Mensch, der glaubt, geistlich reich zu sein, ins Himmelreich eingeht. Geistliche Armut ist allerdings nicht etwas, was wir tun, sondern es ist etwas, was wir erkennen. Es ist ein Zustand der bewussten und absoluten Abhängigkeit Gott gegenüber und dass wir unzulänglich sind, seinen Maßstab zu erfüllen. Es ist ein Zustand, der zuerst erkennt, ich bin unwürdig, ich brauche Gnade, ich brauche Barmherzigkeit, ich brauche Vergebung. Ich gebe euch drei praktische Beispiele, wie es in der Bibel, beziehungsweise drei Charaktere aus der Bibel, die das sehr gut verdeutlichen. Als Mose berufen wurde in den Dienst, da sagte er, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und Israel aus Ägypten herausführen soll? Oder David, der schrieb in Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Mit anderen Worten, was bin ich, Herr, König des Universums? dass du überhaupt einen Gedanken an mich verlierst. Oder Jesaja, das Kapitel 6, als er den Herrn sah auf dem Thron, da sagte er, ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Das ist dem Herrn so wohl angenehm. Und gleichzeitig unsere absolute Glückseligkeit. Ich lese uns eine Stelle aus Jesaja 57, Vers 15, die das wunderbar verdeutlicht. 57, Vers 15. Und hier heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Gott wohnt bei denen, die wissen, dass sie geistlich arm sind. Und das bedeutet Glückseligkeit. Denn wenn wir Christus haben, haben wir alles. Wie kommen wir zu dieser geistlichen Armut? Ich habe eine sehr hilfreiche Anweisung bekommen. Und die lautet wie folgt. Vergleiche dich einfach mit Gott selbst. Das hilft dir, geistlich arm zu werden. Wenn wir uns mit dem vergleichen, der vollkommen ist, ohne Sünde ist, der perfekt ist, nichts und niemanden braucht, der sich gedemütigt hat, der immer wieder vergibt, der liebt ohne Ende. Ich glaube, da fühlen wir uns klein. Lass uns den Herrn sehen und uns mit ihm vergleichen, auf dass wir geistlich arm werden. Schnell vergleichen wir uns miteinander und denken, oh, ich bin besser als der. Erst recht als der. Oder wie der Simeon, ja? Der sich gerne vergleicht, was das Aussehen anbelangt und völlig falsch liegt. Schnell tun wir das und dabei verlieren wir den Blick auf den Herrn selbst. Lass uns diesen Vergleich ziehen. Wer bist du verglichen mit dem Herrn, dem Schöpfer des Universums? Möge uns das jeden Tag vor Augen sein. Und Jesus selbst macht es, selbst in der Bergpredigt, da heißt es in 5,48, da sagt Jesus, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das sind wir nicht, und das soll uns demütigen. Und Jesus sagt das, damit wir sehen, dass wir unzulänglich sind, eben nicht vollkommen zu sein, wie unser Vater im Himmel. Das, was als nächstes kommt, das ist mir sehr schwer gefallen, in Worte zu fassen. Und das, was ihr jetzt hört, ist ein jämmerlicher Versuch, das in Worte zu drücken, auszudrücken, was ich empfunden habe bei der Predigtvorbereitung. Und ich habe mir gedacht, was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Wisst ihr, wir reden so schnell über geistliche Armut und denken, oh, Hoffnungskirche, oh, wir haben über 10.000 Abonnenten, bald 11.000, oh, wir sind doch jemand. So schnell denken wir doch, ey Mann, wir sind so eine coole Truppe hier und es läuft alles doch so gut. Und dann schauen wir auf andere Gemeinden und dann sehen wir das und das und das und denken uns, oh Mann, wir sind die Elite. Dann vergleichen wir unser Leben mit anderen Menschen. Und dann denken wir, oh Mann, wir sind doch so reif. Wir sind doch so, so viel besser. Und dann kommen wir mal in die Jugend und dann kommen wir mal in den Gottesdienst und denken uns, oh Mann, so ein toller Christ. Lese vielleicht ein paar Mal die Bibel. Und so schnell ist da der geistliche Stolz, der uns einfach nur blind macht. Wisst ihr, und wie ironisch ist das? Wisst ihr, der Schöpfer selbst gibt uns jeden Atemzug. Jeder Atemzug, der gerade geatmet wird, alles vom Schöpfer. Alles. Und wir schaffen es nicht mal, jeden Tag mit ihm Zeit zu verbringen. Hört sich das an nach geistlicher Armut? Er hat uns alles geschenkt, was wir sind und was wir haben. Und dann, wenn wir mal was erreichen, dann klopfen wir uns gerne auf die Schulter. Und am besten sagen wir dann noch, oh, danke Jesus, und innerlich applaudieren wir uns selbst. Leute, und ich rede aus meinem eigenen Herzen. Das geht in mir vor. Fromm bete ich so gerne, oh Gott, tu es zu deiner Ehre und stell mir dabei vor, wie die Leute danach zu mir kommen und sagen, richtig gut gemacht, toll. Das Das ekelt mich so abartig an, dass uns diese geistliche Armut, ich weiß nicht, verloren gegangen ist, vielleicht spreche ich nur für mich, dass man so schnell denkt, wir sind doch jemand. Wir sind reich. Wir haben alles. Eigentlich sagen wir damit, wir brauchen dich nicht, Herr. Und ich weiß, ich glaube, niemand von der Hoffnungskirche Jugend würde jemals so etwas wagen auszusprechen im Gebet. Jesus, ich brauche dich nicht. Aber ist es nicht das, was wir verdeutlichen so oft mit unseren Taten am Tag, in unserem Alltag? Ein Beispiel. Wenn eine neue Situation auf mich zukommt, oh Leute, dann bin ich im Gebet. Wenn ich, keine Ahnung, eine neue, aus meinem Alltag jetzt, eine neue Klasse bekomme, ja, und ich weiß dann, was da auf mich zukommt, okay, ich bete. Neue Schule, oh, ich bete. So, und dann hat man mal ein paar Klassen übernommen, ein paar Schulen erlebt, und dann denke ich mir, hey, ich habe den Dreh raus. Jesus, danke für deine Hilfe, aber jetzt schaffe ich es allein. Wo ist unsere Abhängigkeit zu Gott? Wo ist unsere geistliche Armut? Und wenn wir doch wirklich geistlich arm wären, würden wir nicht das tun, was das auszeichnet, nämlich betteln, betteln, betteln. Jeden Tag, für alles. Wir halten so viel von uns, so viel. Und ich weiß, ich spreche für alle, für die meisten, wenn nicht für alle. Es gibt Tage, an denen wir den Herrn nicht suchen. Und was bedeutet das? Wir brauchen den Herrn nicht. Und vielleicht kommt es noch schlimmer. Wir verbringen 10 Minuten am Tag mit dem Herrn und dann klopfen wir uns auf die Schulter und sagen, Mensch, du bist so ein toller Christ, ey. Wo ist unsere geistliche Armut? Leute, wenn wir das Ausmaß der geistlichen Armut wirklich erkennen würden, würden wir nicht beständig vor seinem Thron sein und betteln und gleichzeitig beständig vor seinem Thron sein und danken für das alles, was er uns schenkt. Wenn wir wirklich geistlich arm wären, würden wir doch alles, was wir erleben und jedes Lob, das wir bekommen, ohne Wenn und Aber unserem Schöpfer zurechnen. Ich wünsche mir so sehr, dass das heute stecken bleibt bei euch. Dass wir streben nach dieser geistlichen Armut, nach Abhängigkeit. Dass wir uns sehen, wie wir sind, denn wir sind abhängig von ihm. Und oftmals sind wir verblendet und meinen es nicht zu sein, obwohl wir es sind. Und darin ist die Glückseligkeit, wenn wir wissen, wie abhängig wir sind von ihm. Wenn du nicht glückselig bist, jetzt in diesem Moment, dann heißt das nicht, dass du dich zu wenig um dich selbst kümmerst, sondern zu viel. Wir müssen uns viel weniger um uns selbst kümmern und mehr um den Heiland und Retter Jesus Christus. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wieso sind die geistlich Armen glückselig? Vers 3 heißt es und Jesus spricht, denn ihnen gehört das Himmelreich. Was für ein abartiger Kontrast. Zuerst spricht er davon, wie arm man sein muss. Und auf der anderen Seite sagt er, ihnen gehört das Himmelreich. Auf der einen Seite ein armer geistlicher Bettler, auf der anderen Seite der Besitzer und rechtmäßige Inhaber des Himmelreichs. Das, was uns gehört, was uns viel bedeutet, das schätzen wir sehr. Ob das ein Auto ist, ob das ein Schlagzeug ist, ob das ein schönes Haus ist, wir achten darauf und es bedeutet uns viel. Wenn jemand einfach sich das nehmen würde, das würde uns gegen den Strich gehen. Und wir würden alle Hebel in Bewegung setzen, um unser Eigentum wieder zurückzubekommen. Aber hier haben wir etwas, was so unendlich viel wertvoller und kostbarer ist, als alles, was diese Welt je zu bieten hat. nehmen wir alle Reichtümer dieser Welt, die es jemals gab, und häufen sie an, so ist es nicht wert, verglichen zu werden, was dir gehört in Christus Jesus, nämlich das Himmelreich. Die Welt wird vergehen mit all ihrer Lust, mit all ihren Schätzen, aber das Himmelreich, und ich will sagen, dein Reich, wenn du in Christus bist, wird niemals vergehen. Wisst ihr, und das heißt hier im Text nicht, denen wird das Himmelreich gehören, sondern es ist Gegenwart. Das heißt, ihnen gehört das Reich der Himmel. Was bedeutet das? Obwohl wir noch hier sind, gehört uns schon der Himmel. Epheser 2, 6 bis 7 verdeutlicht das wunderbar. Das möchte ich vorlesen. Epheser 2, Verse 6 bis 7. Und da heißt es: Und er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Das heißt, jetzt sind wir bereits rechtmäßige Besitzer des Himmelreichs und sind schon eingesetzt mit Christus im Himmel. Jetzt sind wir Erben und jetzt gehört uns der Himmel. Nicht erst, wenn wir dorthin kommen, jetzt sind wir rechtmäßige Besitzer. Jetzt sind wir gesegnet mit allen Segnungen in den himmlischen Örtern, wie es in Kapitel 1 heißt. Jetzt sind wir Erben. Und nichts und niemand kann daran etwas rütteln. Wie viel steckt hier drin in diesem Satz? Denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Die Hoffnung auf unsere eigene Verherrlichung. Die Hoffnung, Jesus zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Wisst ihr, in der israelitischen Geschichte gab es kein Reich, das so herrlich war wie Salomos. Und das heißt, da Silber war so zahlreich wie Sand am Meer. War nichts Besonderes. Und nehmen wir die ganzen Reichtümer von Salomo und all seine Pracht, so ist es nichts im Vergleich dazu, was dir gehört in Christus Jesus. Auf dich wartet das schönste und beste Reich, das es gibt, wo du regieren wirst mit Christus Jesus selbst. Was für eine Ermutigung, dieses Leben hier zu führen für unseren Herrn. Alle Segnungen gehören dir und deswegen sind wir glückselig. Egal, was hier passiert, egal, was hier auf dieser Welt passiert, denn sein Reich ist nicht von dieser Welt und sein Reich gehört uns. Ich komme zum Schluss und wir wollen nochmal darüber staunen, wie gnädig unser Herr ist mit dem, was er uns hier gibt. Alle Segnungen hat er uns geschenkt, die von denen er hier spricht. Und er nahm auf uns, er auf sich unseren Fluch. Er wurde für uns arm, damit wir alle Segnungen bekommen, die ihm rechtmäßig gehören. Er kam in diese Welt, um uns sein Reich, sein ewiges Reich zu schenken. Und obwohl wir so oft undankbar sind, so oft selbstgerecht sind und uns so für was Besseres halten und eben nicht wissen, dass wir geistlich arm sind, sondern uns für geistlich reif halten, geistlich stolz sind auf das, was wir schon alles getan haben, so erträgt er uns, duldet er uns, formt uns, verlässt uns nicht, nimmt seinen Geist nicht von uns. Was für ein gnädiger Herr. Und ich möchte abschließen mit zwei Glückseligpreisungen. Glückselig die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Und das Psalm 2, glückselig alle, die in Christus Jesus Zuflucht nehmen. Jesus, wir danken dir für das Wort, das du uns heute gegeben hast. Herr, und wir wollen vor dich kommen, und wollen auch bekennen, Herr Jesus, dass wir uns oft so für so reich halten und für so geistlich reif und was wir schon alles erreicht haben und. Herr, und ich bitte dich einfach um Vergebung. Wie oft wir uns selbst rühmen, obwohl du uns alles geschenkt hast, Herr. Herr, bitte hilf uns zu sehen, dass wir geistlich arm sind. Dass wir uns nicht selbst betrügen. Vater, dass wir wie Bettler sind vor deinem Thron. Und dass wir vor allem wissen, dass wir das sind. Dass wir vor deinem Thron beständig betteln und gleichzeitig beständig danken für all das, was du uns gibst. Uns überschüttest mit deinen Segnungen. Jesus, wir danken dir so sehr für deine Gnade, dass du uns bereits hier auf der Erde eine Glückseligkeit gibst, die unabhängig ist von den Umständen dieser Welt. Und dass egal, was hier passiert, dass wir mit Paulus sagen dürfen, Sterben ist unser Gewinn, Christus ist mein Leben. Paulus wusste, wohin er geht. Paulus wusste, welches Reich ihm gehört. Schenke, dass wir mit dem Blick auf dem Reich leben, wo du bist, wo du regierst und das du uns geschenkt hast. Und dass wir uns nicht hier verlieren in den falschen Glückseligkeiten dieser Welt, sondern dass wir nach der wahren Glückseligkeit streben, die einzig und allein nur von dir kommt. Und wir danken dir für dein Wort, dass du so gnädig warst und als Mensch kamst und uns diese Worte gegeben hast. Herr, gepriesen sei dein Name, bis in Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen.